Der RBB 888 Podcast. 100% Promi.
Hallo.
Heute Abend, 20.15 Uhr im ZDF, bist du zu sehen in Dein perfektes Jahr mit Annike Kim Sarnow. Das Ganze basiert auf dem gleichnamigen Roman, Bestseller von Charlotte Lucas. Wie ist denn die Geschichte?
Eigentlich so ein bisschen eine Screwball-Comedy. Also so, man firmiert unter dem Namen Romantic Comedy. Also wie diese ganzen Typenschilder und Türschilder, die sind mir ja relativ, wie soll ich sagen, Schnuppe. Aber es ist eine sehr schöne, leicht daherkommende Geschichte zweier sehr unterschiedlicher Menschen, die sich auf merkwürdige Art und Weise begegnen im Leben und dann zueinander den Weg suchen, sagen wir es mal so. Ob sie ihn finden, will ich nicht verraten. Er ist ein Verleger, etwas knochiger und zurückgezogener, durchaus wohlhabender Verleger, der mit 55 Jahren eigentlich relativ unambitioniert durchs Leben latscht. Ja, also eigentlich, ich sage immer, er ist kurz davor, komplett in seiner luxuriösen Welt einzuschlafen. Ein Einsiedler, ein Einbrödler, der den sehr erfolgreichen Verlag seiner beiden Vätergeneration, nämlich Großvater und Vater, geerbt hat. Also man muss sich den Verlag wirklich als großen, erfolgreichen Verlag vorstellen, vergleichbar mit ähnlichen großen deutschen Verlagen. Den führt er nun, weil sein Vater dement ist, macht das aber mehr schlecht als recht. Und er findet irgendwann beim Joggen im Park einen Kalender, händisch eingetragener, sehr liebevoll ausgestatteter Kalender für das nächste Jahr, der den Titel Dein perfektes Jahr trägt. Wir wissen als Zuschauer und auch als Leser, dass dieses Buch eigentlich von ihr an ihren derzeitigen, doch sehr in Frage zu stellenden Freund gerichtet ist, um die Beziehung mal wieder ein bisschen aufzufrischen. Nun findet Jonathan, so ist meine Rolle, dieses Buch und fängt nun an, darin zu lesen und sich dafür zu interessieren. Und nachdem er versucht hat, vergeblich das beim Pfundamt abzugeben, weil er damit keine Erfolgsaussichten sieht, sagt er aber, das ist so schön gemacht, ich muss die Frau finden, die das gemacht hat. Und nun fängt er an, sich über dieses Tagebuch auch ein bisschen im Leben wieder umzuschauen. Und sie dann letztendlich aufzuspüren. Also das ist der Weg, den die beiden miteinander gehen.
Was hat dich speziell an dieser Rolle gereizt und an dem Drehbuch?
Es sind zwei sehr interessante und unterschiedliche und vor allen Dingen interessant zu spielende Charaktere. Auch der Jonathan ist schon jemand, der auf den ersten Blick eigentlich eher, naja, er kommt eigentlich eher unsympathisch rüber und macht so eine gewisse emotionale Heldenreise in diesem Film mit. Dadurch, dass er einen Weg findet oder zumindest von außen an ihn herangetragen wird, einen Weg wieder sich ein bisschen im Leben zu öffnen und auch dementsprechend seine eigene emotionale Ausbildung ein bisschen mehr zu erleben. Das fand ich grundsätzlich sehr interessant und sehr spannend. Die Situationen, die mit den beiden abzuhandeln sind und die dazu führen, dass sie sich begegnen und sich kreuzen immer wieder, ohne es zu wissen. Auch das fand ich sehr charmant. Ich fand es auch sehr charmant, endlich mal einen leichten und komödiantischen Stoff zu spielen oder einen romantischen Stoff zu spielen, nachdem ich 16 Jahre lang Verbrecher von der Straße geholt habe.
Ja, eben.
den Raubeinigen gespielt habe, endlich mal auch in eine andere Richtung wieder zu latschen als Schauspieler. Und dazu kommt natürlich das große Fund meiner wunderbaren Partnerin Annike Kim Sarnow. Als klar war, dass wir miteinander spielen können, habe ich mich relativ schnell entschieden.
Was muss denn so generell eine Rolle haben, dass sie dich packt, wenn du das so liest, dass du sagst, ich muss ihn unbedingt spielen?
Mal abgesehen davon von einem doch sattsam bekannten Major Karl Rybarski, der natürlich 16, 14 Jahre lang irgendwie sich in mein Innerstes eingefleischt hat und auch natürlich eine Menge mit mir selber zu tun hat, wobei es da große Unterschiede gibt natürlich trotz alledem, aber abgesehen davon interessieren mich natürlich Figuren, die durchaus eine gewisse Distanz zu mir selber haben und die eine Entwicklung machen, also die eine gewisse Lebenskurve zu absolvieren haben in dieser Geschichte, die dementsprechend auch mit vernünftigen Dialogen ausgestattet sind, damit man auch diese Lebenskurve glaubhaft und authentisch erspielen kann. All das hat dieses Buch von Bert Goss hergegeben, also in der Adaption. Er hat das ja aus diesem Bestseller-Roman heraus entwickelt. Die Geschichte ist ein bisschen verändert, aber in den groben Zügen natürlich schon sehr, sehr, sehr genau daran geblieben. Was mich auch interessiert hat, dass ich wollte mal wieder auch in die Emotion gehen. Das war der erste Weg, mal dahin zu sagen, ich habe zwei Jahre lang, nachdem ich Soko aufgehört habe, zwei Jahre nur Bücher abgesagt. Weil natürlich, wie das immer so ist, das kenne ich schon von früher, wenn man dann so lange in so einem Format hängt, dann bekommt man danach auch erstmal Kriminologen oder Kriminalisten oder Kriminelle, also wobei das eher auf der guten Seite anzusiedeln war, was mir dann auf den Tisch gelegt wurde. Und ich habe gesagt, nein, ich mache das jetzt nicht. Ich möchte jetzt keine Kriminalbeamten mehr spielen. Das habe ich 16 Jahre gemacht. Feierabend, Feierabend. Ich möchte was anderes tun. Und so ist man dann gezwungen, wenn man das durchhalten will, dass man auch 2 Jahre lang wirklich auf die Zähne beißen muss und sagen muss, nein, ich warte, bis der richtige Stoff kommt. Der kam dann irgendwann auf den Tisch. Den fand ich sehr interessant und dann haben wir ein halbes Jahr entwickelt. Und dann ist es letztendlich im letzten Herbst zur Produktion gekommen.
Derzeit stehst du bei uns hier in Berlin auf der Bühne am Renaissance-Theater als Tartuffe von Molière. Erstmal doch die Frage, Bühne ist ja was ganz anderes. Bist du denn eher so ein tatsächlicher Bühnenschauspieler oder hast du jetzt so viel Blut geleckt beim Film, dass du sagst, nee, eigentlich ist das doch eher deine Richtung?
Ich habe ja das Glück, auf eine gewisse Lebensdauer zurückzublicken. Ich habe ja in meinem Leben schon einigen Unsinn angestellt. Der Unsinn begann als Musiker mit 16 und lief dann mit 18, 19 in die Bühnenausbildung und dann habe ich 10 Jahre nur Theater gespielt, mehr oder weniger, bis ich dann irgendwann gesagt habe, mir reicht das jetzt mal, ich komme hier nicht so richtig weiter und bin dann wie die Jungfrau zum Kinde zum Fernsehen gekommen, was eigentlich nie so, nein, erst zum Kino. Das erste war Nordkurve, war mein erster Kinofilm mit 28 oder 26, glaube ich, ungefähr. Das war natürlich gleich eine wunderbare Erfahrung. Nordkurve, ein wundervoller Fußballfilm aus dem Ruhrgebiet, gedreht von meinem im Ruhrgebiet angesiedelten Lieblingsregisseur Adolf Winkelmann, den ich verehrt habe als Jugendlicher schon mit seinen wunderbar skurrilen Filmen. Das habe ich dann gemacht und war mein erster Ausflug eigentlich in das Filmgeschäft, was ich sehr, sehr lohnenswert fand und auch sehr interessant fand. Und dann kam diese auch sattsam bekannte, merkwürdige Anrufstimme von Balder am Telefon, der sagte, wir machen ein neues Comedy-Format. Daraus wurde bekanntlich RTL Samstagnacht. Und so habe ich mich in den letzten 30 Jahren eigentlich dem Theater ferngehalten. Weil ich einfach das große Glück hatte, auch immer wieder in Produktion zu sein, die mich interessiert haben, beziehungsweise die auch erfolgreich wurden. Wie Tatort hier in Berlin, was ich erst nach 6 Folgen aufgehört habe, aus interdisziplinärischen Gründen sozusagen. Ich hatte mit dem Theater immer noch eine Rechnung offen. Also ich bin mit 30 vom Theater weg, weil ich mich nicht durchsetzen konnte. Ich war so ein bisschen so ein nörgelnder Gardinenschauspieler und habe damals gesagt, jetzt muss ich aber, ich muss mal mein Leben verändern, sonst... Also dafür bin ich zu jung, um frustriert zu sein. Und ich war ja mal als großer Tiger gestartet und landete als Bettvorleger mit 30. Und dann habe ich gesagt, jetzt geht's, ich muss was tun. Und dann habe ich im Theater gekündigt und bin dann, wie gesagt, in das Medium Fernsehen, Film gegangen. Und durch Samstagnacht auf die Bühne als Entertainment-Genre eigentlich auch nochmal, um das zu entdecken, was ich ja heute auch noch mache, wenn ich meine Konzerte mache. Dann sind das ja nicht nur Konzerte, sondern das sind auch Abende mit Entertainment, mit Stand-Up-Comedy. Da ist alles ein bisschen gemischt drin. Da versuche ich meinen gesamten Gemischwarenladen, den ich in den letzten 30 Jahren aufgebaut habe, reinzubauen. Und dann war nach Soko vor 3 Jahren gesagt, ich möchte eigentlich wieder ein bisschen Theater spielen. Und das habe ich, glaube ich, ein bisschen zu laut gedacht und kriegte dann eine Einladung für ein Theaterfestival in Wien und Reichenau, wo die quasi die Wiener Bühnen ihr Sommerfestival veranstalten. Und dann bot mir die Chefin Maria Happel, die auch schon, seitdem ich 26 bin, eine ständige Begleiterin meiner selbst ist, in künstlerischer Hinsicht, bot mir dann den Harras in des Teufels Admiral, General an von und das konnte ich nicht ablehnen.
Und das wurde ja auch ausgezeichnet.
Das konnte ich nicht ablehnen, das war eine unfassbar geile Rolle. Ja. Und da habe ich dann zugegriffen, glücklicherweise mit relativem Erfolg. Und so bin ich dann irgendwie plötzlich am Theater gelandet, wo ich eigentlich auch hin wollte. Dass es so schnell ging, fand ich selbst erstaunlich und bin auch sehr dankbar darüber. Was mich natürlich ganz glücklich stimmt, ist, dass ich jetzt in beiden Bereichen wieder arbeiten kann. Und auch auf eine wunderbare Art und Weise arbeiten kann. Wir haben jetzt gerade im Dezember mit Peimann Warten auf Godot realisiert am Theater in der Josefstadt in Wien, was glücklicherweise ein großer Erfolg geworden ist und auch eine wunderbare Arbeit gewesen ist, dass sich so Kreise geschlossen haben. Ich hatte immer wieder mal überlegt, als ich noch bei der Soko war, ich müsste eigentlich auch mal wieder zum Theater gehen. Habe aber nicht so damit gerechnet, dass das so doch relativ reibungslos gelingen könnte, weil es in Deutschland natürlich auch immer diese Absetzungen gibt, von wegen, wer Fernsehen macht, der geht nicht zum Theater oder die Theater nehmen keine Leute, die vom Fernsehen so lange bekannt sind. Also das ist relativ... Wir sind in diesem Land immer noch ein bisschen in diesen Schubladen verhaftet. Das habe ich in meinem Leben oft erlebt. Als ich bei Samstagnacht aufhörte, war ich der Comedy-Star Und habe erstmal auf relatives Unverständnis gestoßen, als ich gesagt habe, ich möchte wieder ernsthafte Rollen drehen, bis dann auf einen großen Zufall beim damaligen SFB, in dessen ehemaligen Räumen wir uns hier befinden gerade, dann auf die Idee kam, wir müssen unseren in den Boden gerammten Tatort mal wieder beleben, und kam dann auf die Idee, mich zu fragen, ob ich nicht Lust hätte, diese Rolle zu übernehmen. Was natürlich letztendlich ein großes Glück war, weil dieser Image-Transfer vom Comedy-Star zur Königsklasse der deutschen TV-Unterhaltung relativ schnell kam und auch überraschend für viele, logischerweise. Für mich natürlich eher nicht, weil ich bin ein ausgebildeter Schauspieler. Ich kannte mich mit diesem Medium auch ein bisschen aus. Aber nach draußen, die Wirkung nach draußen war natürlich enorm und auch insofern auch glücklich.
Hast du dieses Tatortangebot als Sechser am Lotto auch empfunden?
Absolut. Als der Anruf kam, nachdem ich bereits bei Samstagnacht gekündigt hatte sozusagen und dann irgendwie, ein halbes Jahr später oder so, der Anruf dann über meine Agentur lief, ja, da gäbe es ein interessantes Angebot, also Berlin und Tatortkommissar und das hört sich gut an, um es mal gelinde auszudrücken.
Hast du nicht den Brandauer gemacht und gesagt, ach nö, möchte ich eigentlich nicht.
Nein, ich glaube, ich bin sehr cool nach Hause gefahren und habe dann die Türen zugemacht, und damit mich keiner bei meinen Jubelschreien hören konnte. Natürlich war das ein enormes Ding. Vor allen Dingen, weil die Pflichtübung ja auch war, ich bin ja bei Samstagnacht weg nach 4 Jahren, weil ich gesagt habe, ich möchte wieder andere Dinge machen, ich möchte nicht darauf mein Leben lang festgelegt werden. Ich bin nicht der Comedy-Typ per se, sondern das war ein wunderbarer Ausflug und eine ganz tolle Lehrphase und für mich auch ganz entscheidend für meine weiteren Arbeiten, weil ich dort viel bereicherndes Material für mich entdecken konnte. Aber es war nicht, war von vornherein klar, dass ich da auf dieser Comedy-Schiene nicht bleiben wollte. Und es war eh wie die Jungfrau zum Kinde. Und als dann diese Möglichkeit kam, da im Tatort aufzutauchen, war natürlich enorm. Ja.
Und warst du vorher schon so ein Tatortgucker, so Schimanski?
Ja, in dem Zusammenhang. Tatortgucker war ich aufgrund von Schimanski.
Ja.
Das war mein Held.
Ja, alle, glaube ich.
Das
ja.
war mein Held. Ich komme aus dem Ruhrgebiet, das kommt noch dazu. Ja. Der Duisburger.
Und er war ja aber Berliner,
ja,
der im Ruhrgebiet
ja
gespielt hat.
Aber den Duisburger Horst, den hat er schon ganz gut hingekriegt.
Ja,
also das war meine, Schimmi war meine Legende mit 16, 15, 16 so. Ja. Und wir drehten ja auch den ersten Film, das war ja auch ein Schmankerl, wir drehten den ersten Film in Hajo Gies, der mit Götz-George den Schimanski entwickelt hat. Na, das war schon ein Fund.
Schimmi war so dein Jugendheld. Wie und wann hast du denn für dich die Schauspielerei entdeckt?
Sehr früh. Man ist ja immer, wenn man rückblickt, dann, wenn ich rückblicke, dann bin ich vor allen Dingen eins, dankbar dafür, dass ich so früh wusste, was ich wollte. Das war eine große Hilfe. Ich habe selber 4 Kinder und ich weiß, wie anstrengend der Weg ist, um sich selber herauszufinden. Die haben es Gott sei Dank auch hingekriegt, aber ich weiß es auch von anderen, die heute noch suchen und. In einer Zeit wie dieser ist es ja auch nicht einfach, sich zu orientieren. Ich hatte mit 14, 15 angefangen, meine ersten Songs zu schreiben, Gedichte zu schreiben und Musik zu machen und habe dann über einen Freund, der eine Kinder- und Jugendtheatergruppe hatte in meiner Heimatstadt Unna, der sagte, du, wir brauchen da jemanden, der macht Musik, um ein bisschen Musik zu machen während unserer Stücke. Du spielst doch Klavier, hast du nicht Lust zu? Und dann habe ich gesagt, ja, warum nicht? Dann bin ich da mal hin, habe mir das angeguckt und ein bisschen gespielt und dann fiel mir eine kleine Rolle aus. Dann habe ich mal eingesprungen, das fand ich ziemlich geil. Irgendwann hatte ich sie, glaube ich, alle mal durch in dem Stück und dann habe ich gesagt, also das ist, glaube ich, ich wollte Musiker eigentlich werden.
Ja eben, eigentlich war ja so der ganze Weg, dass du hast Songs geschrieben, ne? Musik gemacht und
ja,
so.
Ja, ich wollte sogar klassischer Musiker werden. Und das war natürlich mit Klavier erledigt, weil ich habe mit 11 angefangen, Klavierunterricht zu nehmen und zwar sehr faul. Also diese ganzen Barytüden und so, das habe ich eigentlich gehasst wie die Pest. Aber wir hatten bei uns zu Hause ein Klavier stehen, deshalb musste ich. Also als ich dann mit 14 anfing, meine eigenen Songs zu schreiben, habe ich eine andere Leidenschaft entwickelt, auch für die Musik. Aber ich wusste, mit dem Klavier komme ich da nicht weiter. Mhm. Und dann dachte ich mir, aber Musik könnte ich machen, weil mein Bassist hatte Kontrabassunterricht. Und dann habe ich angefangen, Kontrabass zu lernen. Das kann man eh erst mit 13, 14, 15, weil man ist zu klein vorher, ja. Also stand ich noch ganz gut in der Konkurrenz damit und dann habe ich wirklich einen Kontrabasslehrer gefunden, einen sehr guten sogar, und habe dann 2 Jahre lang wirklich rumgefiedelt zu Hause, dass es den Nachbarn nur aus den Ohren rauskam und war fest entschlossen, Musiker zu werden. Aber man sitzt dann eben 2, 3, 4 Stunden am Tag und übt Tonleitern als Anfänger und dann kam diese Theatererfahrung und dann habe ich gedacht, nee, das ist es. Und dann habe ich so groß theatralisch meinem Kontrabasslehrer einen theatralischen, sehr eloquenten und relevanten, tiefgehenden Brief geschrieben, warum ich mich entschieden habe, den Kontrabass an den Nagel zu hängen. Und
also schönes
so,
Bild.
So richtig schwerstens aus der Schublade geholt und und habe das Klavier behalten, logischerweise, und bin dann zu Hause in meiner Heimatstadt Theatergruppen gegründet an der Schule. Wir hatten eine große Theateraula. Ich war derjenige mit dem schlechtesten Abitur, aber der am meisten in der Schule war, nämlich in der Aula, und habe dann angefangen, Theater zu spielen. Ich habe in meinem Leben, bevor ich zur Schauspielschule ging und auch dann in Bochum mal Theater gesehen, habe ich nie Theater gesehen selber. Ich habe nie Theater selber gesehen, ich habe es immer nur gespielt. Und dann kam ich auf die Schauspielschule in Bochum und mein erstes Stück war, was ich am Theater sah, war Nathan der Weise in der Inszenierung von Klaus Peimann. Und da habe ich gedacht, wow, das war natürlich auch ein Glücksfall.
Der ist ja auch gleich eine Hausnummer, ja.
Das war natürlich auch ein Glücksfall, ja, dass ich meinen Leistungsgeschmack, meinen Schauspielergeschmack von vornherein irgendwie mit der Crème de la Crème belegt bekam. Und zwar um die Ohren gehauen. Gerd Voss, Kirsten Dehne, Branko Samarowski, diese großartigen Theaterstars, die dann später auch an der Burg in Wien waren und so. Das waren quasi meine Vorbilder von vornherein. Und ich ging dann zur Schule 3-4 Jahre in Bochum und die letzten 2 Jahre habe ich im Theater auch gespielt bei ihm im Ensemble als tragende Rolle mit Tabletts rumgelaufen und so und habe meine erste Theaterluft da geschmettert. Und deshalb, lange Rede, kurzer Sinn, war für mich das ein schöner Kreis, als ich dann vor 1,5 Jahren von ihm den Anruf bekam, ich möchte gerne mit Ihnen Godot machen, sind Sie dabei? Und ich habe gesagt, ja, das ist ein schöner Lebenskreis, der sich hier schließt.
Du hast das gerade so nebenbei gesagt, du warst an der Schauspielschule in Bochum, aber das ist ja auch eine ganz renommierte Schule, wo ja doch auch sehr viele wegen Talent, Freiheit, die heute ganz große Schauspieler sind, abgelehnt wurden. Bist du da auf Anhieb genommen worden?
Ja, das war auch so eine, also wenn ich zurückblicke auf mein Leben, da muss ich schon, mein berufliches Leben, muss ich schon sagen, da war schon einige Dinge dabei, die sind schon irgendwie magic, zufällig, glücklich abgelaufen. Also ich stand zu Hause, war mit 18 am Abitur und dachte irgendwie, hatte gerade großspurig mit meiner Theatertruppe den Faust gespielt und dachte, ich will zum Theater. Dann, ich hatte von Tuten und Blasen keine Ahnung, wie gesagt, ich hatte nie Theater gesehen, ich wusste auch nicht, wie der Werdegang ist eines Schauspielers. Und habe mich dann ein bisschen informiert und letztendlich habe ich dann mehr oder weniger im Branchenbuch geguckt, wo ist eigentlich die nächste Ausbildungsmöglichkeit. Das hätte ja auch wer weiß was sein, ja, können. Ich hatte das Glück, dass das halt Bochum war, ja, und wusste auch gar nicht, dass das eine tolle Schule war und mit zu den ersten in Deutschland gehörte. Keine Ahnung, nichts. Ich wusste auch nicht, wer da war, nichts. Ich bin da also, hab geguckt, wo ist die, hab auf den Plan geguckt und hab gedacht, okay, Mama, alles klar, ich fahre jetzt nach Bochum mit der S-Bahn, weil das sind nur 30 Kilometer von mir, von meiner Heimatstadt entfernt, bin da hingefahren, auch ohne anzurufen, ohne alles, einfach nur hin. Und diese Schule lag etwas merkwürdig. Jeder, der die mal gekannt hat, hat sich vor Lachen geschüttelt. Da gab es eine große Realschule, dann war ein großer Schulhof. Und hinter diesem Schulhof, man musste also über diesen Schulhof der Realschule gehen, wo im Mittags immer ordentlich was los war. Mhm. Und dahinter lag in einem hinteren Bereich, etwas unten, ein großes Bungalow-Atrium. Also so ein Viereck mit dem Innenhof und so. Das war diese Schule, extra gebaut dafür. Also völlig unscheinbar. Und ich also kam erstmal über diesen Schulhof mit dem Stadtplan in der Hand und dachte, ich bin hier falsch, zur Schule gehen, will möchte ich nicht mehr. Bis man dir denkt, ja, Schauspielschule ist, da müssen sie einfach geradeaus weiter. So, und dann bin ich da rein und bin als erstes bei der Sekretärin gelandet, eine etwas ältere Dame, resolut, wie man das so aus dem Ruhrgebiet kennt, also richtig klassisch. Und ja, guten Tag, mein Name ist Stefan Jürgens, ich wollte mal fragen, Schauspielschule, wie macht man das? Ach, das ist aber prima, dass Sie gerade kommen. Ist ganz gut, in 2 Wochen haben wir Aufnahmestopp für die Bewerbungen. Hier sind Ihre Unterlagen, hier füllen Sie das alles aus, da vorne können Sie sich hinsetzen und dann geben Sie mir das ab und in 2 Wochen werden Sie dann zur Aufnahmeprüfung geladen. Und ich, was? Ja, machen Sie mal. Ja, dann habe ich mir das angeguckt und dann bin ich nochmal, Entschuldigung, ich verstehe, was muss ich denn dafür machen? Also, hallo, dann rief sie irgendwie in der Schülerschaft rum, das waren ja immer nur 30 oder 40 Schüler an dieser Schule, 4 Klassen, 10 Leute. Mehr gab es ja nicht auf dieser Schau. Das fand ich schon enorm. Ich kam aus einem größten Gymnasium Nordrhein-Westfalens mit 1800 Schülern. Das war so meine Größenordnung. Und dann rief sie irgendwie ins Schülerzimmer hinein. Da ist ein neuer Bewerber. Kann den mal irgendjemand erklären, wie das Ganze hier abläuft? Dann kam auch einer hin. Ja, du musst 4 Rollen lernen. Und das und so. Und dann Monologe. Und dann musst du das hier vorspielen. Und den Rest wird man dann sehen. Gut, dann bin ich wieder nach Hause gefahren. Dachte, was ist denn jetzt los? Alles klar, okay. Und dann dachte ich mir, na gut, was machst du denn dann? Und ich hatte zu der Zeit am Theater mehrere Sachen schon gespielt. Also Camus, Die Gerechten habe ich gespielt, Andri aus Andorra habe ich gespielt. Das waren schon mal 2, die hatte ich schon parat. Dann habe ich noch einen Shakespeare gehabt, das war Wie es euch gefällt. Auch den hatten wir gemacht auf der Schule, hatte ich also auch parat. Und das 4. weiß ich gar nicht mehr, was es war, den habe ich mir noch dazu gelernt. Mhm. Und habe dann 2 Wochen lang, also wirklich wie ein, also mit Seidenschal und was weiß ich, und als Fete noch, habe ich dann mich auf diese Prüfung vorbereitet und bin dann nach Bochum gefahren, nachdem ich die Einladung kriegte und auch den Termin kriegte. Und das waren 1000 Bewerber, die waren aufgeteilt in 10 Gruppen. Jede Gruppe hatte 2 Tage, also 100 für 2 Tage, und dann fielen alle weg. Und von diesen 100 blieben am Ende ein paar übrig, kam ich dann irgendwann an in eine von dieser 100er Gruppe. Und mein Glück war, dass ich überhaupt nicht vorhatte zu bestehen. Ich wollte einfach mal, ich wusste auch bis dato immer noch nicht, was das für eine Schule war.
Und es war wahrscheinlich so diese Leichtigkeit des Seins.
Es war eine komplette Leichtigkeit, es war auch eine komplette, ich war wirklich frei.
Ja.
Ich wollte einfach mal gucken, wie das abläuft. Ich wollte mir mal ein Bild machen. Ich war 18 Jahre alt, also ich hatte auch keinen Druck. Ja?
Ja.
Ich hatte mich für ein halbes Jahr in Dortmund bei der Universität als Englischstudent eingetragen, sodass ich also mein Mensaessen billig bekam. Ich war versorgt. Mhm. Also ich wollte erst mal gucken, wo es lang geht. So bin ich also dann da reingekommen, habe meine 4 Monologe in der kleinen Gruppe der Lehrerschaft gespielt. Ich bin später 2 oder 3 Mal selber Juror gewesen. Ich weiß also, was das bedeutet, auch für die Leute, die da vorne sitzen. Und fand das eigentlich ganz spannend. Endlich mal so, ach, und die waren auch alle ganz freundlich zu mir. Ja, spielen Sie noch mal. Und so, ja, das ist doch ganz schön. Kommen Sie heute Abend wieder. Und dann habe ich gesagt, ja gut, dann mittags machen wir durch. Und man muss sich das jetzt vorstellen, diese 100 Leute waren in 4 Gruppen aufgeteilt. In 4 Gruppen saßen verschiedene Lehrer. Und diese 25 Leute wurden dann ausgesiebt. Und dann waren dann von jeder Gruppe von diesen 25 noch 5 übrig. Das waren dann 20 insgesamt. Die wurden dann abends vor der gesamten Lehrerschaft nochmal präsentiert. So, das war die 2. Runde. Ich war also abends dabei, waren nur noch 20. Dachte, ach, ist ja ganz schön, aber gucken. Nochmal gespielt. Von diesen 20 wurden dann, glaube ich, 12 ausgesucht, ungefähr. Und man kriegte dann abends den Bescheid. Ja, also Sie und Sie und Sie und Sie und Sie und Sie, Herr Jungs, auch, Sie können morgen wiederkommen. Sie sind in der 3. Runde angekommen. Ich dachte, auch wunderbar. Ach so, jetzt muss ich übernachten. Ich habe ja ein paar Freunde, die studieren Theologie, evangelische Theologie an der Universität Bochum. Die habe ich angerufen. Ja, komm vorbei. Bin dann da hingefahren. Haben die ganze Nacht gefeiert. Weil mir war es eh wurscht. Ich fand es nur spannend.
Ja.
Bin dann am nächsten Morgen um 10 Uhr wieder auf der Schule gewesen. Und dann kamen die Improvisationsrunden. Also, wo man nicht mehr mit seinen Rollen arbeitete, sondern man kriegt irgendwelche Aufgaben gestellt. Und das fand ich richtig spannend. Also, das hat mir richtig Spaß gemacht.
Mhm.
Und bin dann so von einer Runde in die nächste. Und dann wurde es Mittag. Und dann plötzlich sage ich, sind das noch 6 Leute hier irgendwie. Komisch. Jedes Mal wurde jemand rausgenommen sozusagen. Ja, danke, das war's. Aber sie... Ja, und dann waren wir, glaube ich, mittags um 2 waren wir noch 6. Und dann dachte ich mir, ey, Moment mal, ich könnte das hier bestehen? Hallo?
So war es ja gar nicht
da
gemeint.
Kam die nächste Runde und irgendwann werde ich nie vergessen, kam dann einer meiner späteren Lehrer, also einer der Prüfer auch, kam auf mich zu, nahm mich zur Seite und sagte, Stefan, das war alles wunderbar jetzt. Wieso machst du jetzt plötzlich so einen Quatsch? Das war der Moment, als ich realisiert hatte, dass ich's bestehen konnte.
Ja.
Plötzlich entwickelte ich Ehrgeiz und wurde ganz furchtbar. Mach nicht so einen Unsinn, bleib einfach mal bei dir, alles gut. Ja? Ich habe das dann nicht mehr so ganz hingekriegt, aber offensichtlich war dieser völlig freie Eindruck stark genug, dass ich dann am Ende des Abends um 10 Uhr abends in die Halle geführt wurde mit 3 anderen Leuten und sagte, Sie haben bestanden. Und ich, bitte? Ja, Moment, das heißt aber noch nicht, dass Sie in die Schule kommen. Weil wir haben am Ende ungefähr wahrscheinlich 15, 16, 17 Leute, die wir als bestanden akzeptieren. Und aus diesen machen wir eine interessante Gruppe von 10. Also Sie können stolz sein. Sie haben es geschafft. Sie sind für diesen Beruf aus unserer Sicht komplett geeignet. Aber ob Sie jetzt auf diese Schule kommen, das wird sich in 2 Wochen für Sie entscheiden. Und ich dann da abends raus und dachte mir, Quatsch, ey, den Job kriege ich hier. Also das kann ja nicht sein. Das ist ja, ich hatte das gar nicht auf der Spur. Das war mir so völlig klar. Ich habe da nicht eine Sekunde dran gezweifelt. Und 2 Wochen später ging das Telefon und sagte, ja, Sie sind in der Klasse. Und damit war ich auf der Schule. Und dann fing der Scheiß erst an.
Tolle Geschichte. Was würdest du denn rückblickend sagen? Was war so dein Durchbruch für dich? Gab es denn überhaupt den Durchbruch, wo du dann von hier auf jetzt auf der Straße erkannt wurdest?
Nein, das war natürlich Samstagnacht, ganz klar. Also am Theater. Die Schauspielschulzeit war schwierig, weil diese Herren und Damen ja immer der Meinung waren, irgendwie man müsste jemanden brechen, um ihn dann wieder neu aufzubauen. Es gibt ja die verschiedensten pädagogischen Ansätze oder sagen wir mal parapädagogischen Ansätze in dieser Ausbildungstheorie, die ich bis heute nicht wirklich begriffen habe und bis heute auch nicht wirklich akzeptiere, bis auf ein paar einzelne Dinge natürlich. Wollen wir die Sache mal beim Namen nennen? Das war 1983, bin ich zur Schauspielschule gegangen. Ich bin da immer ganz frech, wenn man mich heute fragt, wie würden Sie diese Zeit zusammenfassen? Dann sage ich immer drei Worte: Sex und Sprecherziehung. Das waren die drei wichtigen Dinge, die ich damals ja gelernt habe. Also es gab kein AIDS, es war eine freie Zeit. Wir haben wirklich viel Spaß miteinander gehabt und meine Sprecherziehung war wirklich großartig, finde ich, auch wenn man es heute vielleicht nicht mehr so hört. Ich habe dort natürlich einiges gelernt, aber vieles, was so psychologische Arbeiten an Rollen angeht, was ich auch heute noch immer noch von Absolventen höre und zwischendurch mal ist zum Teil sehr schön und zum Teil wahnsinnig emotioniert und nicht selten in den falschen Händen, weil viele der sogenannten Theaterpädagogen sind dort, weil sie am Theater keinen vernünftigen Job bekommen haben. Ich bin da mal ganz offen. Das ist nicht überall so und das ist auch nicht bei jedem so. Es gibt auch wunderbare Lehrer. Auch ich hatte 2, 3 wirklich gute Lehrer, aber auch ich hatte auch welche dabei, wo ich dachte, mein lieber Mann, ey. Und die werden dann auf die Schüler losgelassen. Und also ich hatte meine Probleme auch auf der Schule. Ich hatte Autoritätsprobleme, alles Mögliche. Also ich habe mich nicht wirklich wohlgefühlt auf dieser Schauspielschulzeit, bin dann zum Theater aber trotzdem gekommen, komischerweise. Also man hat mir eigentlich immer erzählt, ja, du gehörst da schon auf die Bühne, aber ob das bei dir was wird, keine Ahnung. Also ich hatte immer das Gefühl, so wirklich wollen sie mich ja dann doch nicht. Komischerweise war ich einer der Ersten, der engagiert wurde später von den, aber irgendwie mein Selbstbewusstsein war angekratzt. Und das hat sich auch in meine erste Theaterzeit mit hineingeführt. Als ich zur Schauspielschulaufnahmeprüfung ging mit 18, da war ich, glaube ich, der Frechste überhaupt. Ich habe gesagt, das kostet die Welt, ich kann alles. Das hat man mir gründlich ausgetrieben. Und ich habe wirklich lange gebraucht, um mir das zurückzuholen. Und als ich mit 30 dann frustriert in der Theaterkantine saß, weil ich nicht die Rollen kriegte, die ich haben wollte und auch richtigerweise nicht, weil ich mich nicht wirklich präsentiert oder durchgedrückt habe und gesagt habe, das geht so nicht, habe ich einen lichten Moment gehabt, der entscheidendste in meinem Leben. Das ist für mich mein Durchbruch. Würde ich sagen. Das ist nicht der öffentliche Durchbruch, aber das war mein Durchbruch, dass ich damals mit 30 besoffen in der Kantine saß, frustriert bis zum Ende war und gedacht habe, nein. Da hatte ich einen wachen Moment, obwohl ich betrunken war. Und am nächsten Tag bin ich zum Intendanten gegangen, habe meine Kündigung auf den Tisch gelegt. Ich sage, ich muss hier raus. Das war dann im September, Oktober irgendwann fürs nächste Jahr. Man musste ja immer eine Zeit einhalten, bis man rausgehen konnte, weil man ja auch in Planung war. Und dann habe ich gekündigt. Und in der Zeit wurde meine damalige Freundin und spätere Frau schwanger. Und ich dachte, das ist ein super Timing jetzt, eigentlich wunderbar. Der Intendant bekam Wind davon, sagte, ja, jetzt bleibst du doch wohl hier. Ich meine, ich habe gesagt, nee, wenn ich mir das jetzt mache, das verzeih ich mir nie. Und habe Panik gehabt. Aber ich habe gesagt, nein, nein. Und das war mein Durchbruch für mich selber, weil dann 2 Monate später klingelte das Telefon und hörte auch nicht mehr auf. Und dann kam Samstagnacht. Und da wurde ich dann eigentlich über Nacht in irgendeiner Art und Weise, auf eine gewisse Art und Weise bekannt.
Absolut, ja.
Und habe mir damals gesagt, Stefan, das vergisst bitte nie wieder in deinem Leben. Du musst mutig sein in diesem Beruf und nicht mit falschen Sicherheiten arbeiten. Und das habe ich seitdem, glaube ich, quartalsmäßig, lebensmäßig in Quartalen eingeordnet, immer wieder so auch getan. Und bis heute nicht, ich bin bis heute nicht enttäuscht worden.
Lass uns schnell trotzdem noch auf deinen Tartüff kommen. Wir haben schon ein paar Mal erwähnt, dass du jetzt auf der Bühne stehst im Renaissance-Theater von Molière, der Tartüff. Und das ist ja auch wieder eine besondere Rolle. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz die Geschichte für all diejenigen, die es vielleicht aus der Schule nicht mehr so genau wissen.
Naja, wir sind im Zeitalter der Gurus der Mentaltrainer etc., das ist der heutige Bezug, finde ich jedenfalls zum Stück. Also jeder versucht sich irgendwo einen Coach zu suchen für alle möglichen Dinge, um sein Leben zu verbessern, um konkurrenzfähiger zu sein, keine Ahnung, was es auch ist, oder einfach um nur besser durchs Leben zu kommen, Gesprächstherapeuten und. Und da ist dieser Orgon, der reiche Orgon mit seiner Familie, seiner zweiten Frau, die sehr viel jünger ist, weil seine erste gestorben ist, und seine Kinder, 18, 17, fast aus dem Haus geht es langsam gehen, der lebt zu Hause, und die junge Dame, die er als seine zweite Ehefrau herausgewählt hat, ist, während er dann auf Geschäftsreisen ist, auch immer ordentlich unterwegs, macht Partys und. Und irgendwie ist er in einem Lebenspunkt angekommen, wo er eine gewisse Unzufriedenheit spürt offensichtlich und auch sich so ein bisschen gegängelt fühlt. Er muss dauernd dafür sorgen, dass alles läuft, aber eigentlich, und in diesem Moment tritt ein Mensch an ihn heran und sagt, pass mal auf, du musst mal dein Leben komplett ändern. So Gurus, die man so kennt, das ist, hat einen wirklichen Charakter eines Gurus, der ihm eine gewisse Gehirnwäsche unterzieht, und plötzlich verfällt er diesen Mann.
Auch so eine Art Narzisst, ne?
Ich rede jetzt nur von dem Verhältnis, aber die Figur muss man, glaube ich, noch ein bisschen weiter auf, wie du schon richtig sagst, ein kompletter Narzisst, der aber genau weiß, wie er die Leute abholt. Wie das Narzissten so tun, wir kennen das ja. Ja. Wir kennen das ja mit großen und wunderbaren oder weniger wunderbaren Beispielen. Tagtäglich sind wir damit konfrontiert. So Energiezieher, die einen wirklich so rüberziehen und ihn in eine gewisse Abhängigkeit die anderen bringen. Und das macht Tartuffe bei ihm massiv, bis er ihn sogar ins Haus holt, und beschrieben wird er eigentlich als jemand, der ein Bettler ist und sich dann als Herr aufspielt und plötzlich diesen gesamten Haushalt tyrannisiert. In der Abwesenheit Orgons, der auf Geschäftsreisen ist, spielt er zu Hause den Zampano, ist aber immer gedeckt von diesem Orgon, der sagt, nein, ich will das so. Verbietet, macht dies und das macht man nicht, und das immer mit dem Deckmantel der Gottesgläubigkeit. Das ist bei Tartuffe eben als Kritik auch an den Klerus damals, der sich immer so, also nach dem Motto irgendwie Wasser predigen und Wein saufen. So diese gesellschaftliche Kritik darin, da muss man sich bei Molière vorstellen, die heute natürlich auch immer noch funktioniert, wie wir wissen. Und so nistet der sich ein und bestimmt eigentlich diesen ganzen und geht dann so weit, dass er auch die Frau des Orgon heimlich anbaggert, was der aber nicht zur Kenntnis nehmen will, auch nachdem man es ihm erzählt hat. Und ihm irgendwie in einem Anfall von kompletter Liebeswahn oder keine Ahnung, was es ist, ihm sein gesamtes Vermögen überschreibt. Und damit letztendlich natürlich seine Familie komplett zerstört. Molière hat dieses Stück nicht aufführen können, anfangs, weil König Ludwig XIV. Gesagt hat, nö, das ist auf Druck des Klerus auch, das können wir nicht machen, das geht nicht so. Und er musste das dann mehrmals umschreiben, bis es dann am Ende dazu kommt, dass der König ihn quasi rehabilitiert und ihm das ganze Geld zurückgibt und Tartuffe dann in den Knast kommt. In diesem Spannungsverhältnis zwischen Abhängigkeit, zwischen Energiefressen, zwischen Scheinheiligkeit liegt natürlich auch ein großer moderner Ansatz und moderner Reiz.
Das Ganze findet ja in Reim statt.
Oh ja.
Wie schwer ist das denn für dich als Schauspieler tatsächlich, da dann auch die Authentizität zu behalten, dass es glaubwürdig ist und trotzdem immer in diesen Reimen gesprochen wird?
Das hat viel mit Übung zu tun natürlich. Man muss es wirklich üben. Ist wie jede Sprache auf dem Theater eine überhöhte Sprache. Also der Vorgang der Kunst ist dort ja immer eine überhöhte. Man muss ihn also quasi auch mit einer Überhöhung spielen bzw. füllen. Aber letztendlich, ja, ich kann jetzt das Geheimnis oder die Art und Weise gar nicht genau erklären. Es ist eine Bereitschaft, diese Sprache so für sich anzunehmen und sie zu füllen, und dann geht das auch. Also ich habe großen Spaß damit. Letztendlich aber, muss man ja sagen, ist diese Sprache eine unfassbare Kunst, und allein die Schönheit der Sprache muss an so einem Abend natürlich auch zum Tragen kommen. Und sie ist so perfekt geschrieben, finde ich, von Molière, dass man auch ihr inhaltlich gerne folgt.
Stefan Jürgens als Tartuffe von Molière zu erleben im Renaissance-Theater und heute Abend 20.15 Uhr im ZDF in Dein perfektes Jahr. Apropos Jahr, das Jahr ist ja noch relativ jung. Was steht noch an für dich so in den nächsten Monaten, was spruchreif ist? Dreharbeiten, wo können wir dich sehen?
Dreharbeiten sind noch nicht spruchreif, werden im September aber passieren für einen schönen neuen Film. Ich werde noch mit meinem eigenen Konzertprogramm so viele Farben, ich glaube 5, 6, 10 Konzerte bis zum Sommer absolvieren. Dann arbeite ich am neuen Konzertprogramm, das Anfang des Jahres entstehen soll, beziehungsweise auf die Bühne kommen soll. Und dann schauen wir mal. Zwischendurch ist auch ein bisschen Urlaub angesagt jetzt.
Stefan, danke, dass du da warst. Hat Spaß gemacht.
Ich danke selber auch. Hat mir auch großen Spaß gemacht.